Achso, wie mache ich denn meine Begrüßung?
Jetzt sind wir ja zu dritt, ne?
Jetzt sind wir zu dritt.
The good, the bad and the ugly.
Yay.
Ja, das würde passen, aber dann... Ja, okay.
Was?
Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephile Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind's, die Native American Jones und das Dreil of Destiny. Um mal so im Bewegtbild-Banausen-Slang zu bleiben. Wir sind heute zu dritt, der Peter ist wie immer dabei und der Christoph N. Kellerbach. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallihallo, ich habe gehört, hier geht's um Indiana Jones und ich dachte auch, ich habe hier kompletten Buchkatalog an Sachen, die ich mir notiert habe nach dem Film und die ich unbedingt loswerden muss.
We need to talk.
Kein Scheiß, Mann, wir haben wirklich vor 10 Minuten oder so in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben über Indiana Jones und dann habe ich gesagt, ja, wir nehmen gleich Podcast auf, bla bla bla, und Christoph so, ja, also wenn ihr nichts dagegen habt, dann bin ich dabei. Ich habe mindestens eine halbe Stunde, die ich dazu was sagen kann. Und wir so, ja, wir haben sonst nichts zu tun, komm einfach vorbei. Ja, so spontan hatten wir es noch nie gehabt. Ne?
Korrekt. Aber es ist immer wieder sehr schön, so einen Gast hier zu haben. Und wenn der dann auch nur für einen Film bleibt, ist doch alles wunderbar.
Nachdem ich gehört habe, welche anderen Filme von euch noch besprochen sind, bin ich auf jeden Fall dann weg.
Ja, ist vielleicht nicht alles nur höchste Klasse, aber vielleicht Indiana Jones ja auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall... Also bei dir weiß ich ja und ich habe auch einiges dazu zu sagen. Bin mal gespannt. Der Peter ist ja nicht so der größte Indiana Jones Fan, ne?
Korrekt.
Bin ich mal sehr gespannt, wie der den Film aufgenommen hat. Wollte aber, bevor wir loslegen, noch ganz kurz auf The Last Kumite hinweisen. Haben wir ja schon mal bei Instagram und so weiter und so fort und hier im Podcast auch natürlich auf die Crowdfunding-Kampagne hingewiesen. Der Sean David, der auch The Basketball Time Machine übrigens macht, diesen YouTube-Kanal, auf dem er über Basketball in den 90ern oder NBA in den 90ern spricht, den ich ziemlich cool finde übrigens. Der hat jetzt die Dreharbeiten abgeschlossen zu The Last Kumite. Ist alles im Kasten. Allerdings brauchen die noch ein paar Reshoots und es ist alles ein bisschen teurer geworden durch Inflation. Ein Investor hat sich rausgezogen und ein paar der Crowdfunder haben nicht bezahlt. Das hat er auch ganz transparent kommuniziert, finde ich ganz cool. Peter hat den Link auf jeden Fall nochmal hier unter das Video gepackt, falls ihr das hier auf YouTube hört. Ja, zu sehen gibt es ja nicht so viel. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, da noch unterstützen. Ich habe auf jeden Fall auch unterstützt und bin froh, wenn mein T-Shirt ankommt und ja, bin mal gespannt, was sie da für einen Bloodsport-mäßigen Film auf die Reihe stellen. Jetzt hat erstmal James Mangold, also der Film, der läuft ja jetzt auch schon seit 2 Wochen oder so, ne? Wir sind ein bisschen spät dran, das liegt an diversen Sachen. Wir hatten letzte Woche unsere 200. Cinephile-Episode, yay, Jubiläum.
Yes! Happy birthday, motherfucker!
Und jetzt, yay, endlich der 5. Indiana Jones-Film.
Geil.
Ich weiß nicht, Christoph, wie sehr hast du dich drauf gefreut? Hast du gesagt, wir brauchen unbedingt noch einen 5. Teil, oder?
Nee, denn ich bin eigentlich schon so seit vor Teil 4 irgendwie der Meinung, ach, Indiana Jones, super geiles Konzept. Warum zum Teufel fangen wir das Ganze nicht an, einfach nur wie James Bond zu behandeln? Denn einfach nur Indiana Jones, Action Man, Exotic Locations, Bad Guys in die Fresse punchen, Frauen abschleppen, weiter Bad Guys in die Fresse punchen, irgendwelche Grabmäler ausheben, Rätsel lösen, vor Gefahren wegrennen, bisschen übernatürlicher Stuff, fertig.
Ja, aber gab's ja schon so ein bisschen Tomb Raider und hier der Tempelritter-Zeug mit Nicolas Cage, ne? Weil letztlich ist es ja auch schon so ein bisschen James Bond-mäßig immer gewesen.
Naja, aber im Sinne von, dass man eben einfach nur einen anderen Darsteller nimmt für die Rolle, um da sprichwörtlich frisches Blut reinzubringen und von dieser schmerzhaften... Harrison Ford ist super cool, keine Frage. Aber von dieser Heldenverehrung da so ein bisschen wegzukommen.
Hatten die nicht im Teil davor versucht, Shia LaBeouf so ein bisschen in die Richtung zu bringen? Oder sehe ich das falsch?
Ja, hatte ich auch so verstanden, dass er dann wahrscheinlich dann diese Rolle irgendwann übernehmen sollte. Aber Shia ist ja so ein bisschen raus aus dem Game, ne?
Aber auch wieder der Punkt, dass es eben Indiana Jones Sohn war und auch nicht Indiana Jones. Deswegen einfach nur, gebt Indiana Jones in der Prime einfach einem neuen Darsteller, der das cool mit eigener Energie füllen kann, um quasi da wirklich die Fackel weiterzutragen, anstatt dieses, wie gesagt, krampfhafte Heldenverirrung von Ford, um sich dann zwingend an den Darsteller zu ketten und damit die Serie leider runterzuziehen.
Ja, und eben halt wirklich auch so beim Sterben auf der Leinwand quasi so zuzusehen, ne? Das klingt jetzt ein bisschen makaber, makaber und fies, aber es ist halt schon echt krass. Ja, komm, ich meine, der ist ja mittlerweile 80 und es war vor 15 Jahren. Beim vierten Teil war es schon hart an der Grenze, würde ich mal sagen. Und Spoiler an der Stelle, ich finde es jetzt, hier ist die Grenze schon lange überschritten, ehrlich gesagt.
Ganz ehrlich, braucht auch keiner sowas, weil ich verstehe nicht, warum man so ein Franchise überhaupt noch in die moderne Zeit rüberzieht. Man sieht ja, ist ja eigentlich auch schon ein Armutszeugnis, dass er hier, und das ist ja der große, in Anführungsstrichen, Clou an der Geschichte, ne, der Film fängt ja auch in der Vergangenheit an, ne, es war Anfang des Zweiten Weltkrieges, ne, meine ich, 39? Oder ist es sogar ist es später, ne? Der ist mitten im Zweiten Weltkrieg spielt, der Anfang des Films.
Ja. Ach so, ja, ja.
Das Ziel war ja 39. Aber dass er quasi mit der alten Geschichte wieder aufkommen muss, ist für mich schon ein wenig ermüdend.
Alte Geschichte?
Gegen Nazis, meinst
du? Ja, genau. Man versucht auch krampfhaft, sich sozusagen an den Vibes der alten Filme irgendwie abzuhangeln, weil, ich meine, letztlich gehört das dazu. Würde ich aber sagen, lass die alten drei Filme doch, belass es doch dabei. Versuch das so jetzt nicht in die moderne Zeit reinzuholen. Und wenn du es machst, dann erzähl was Neues.
Genau das ist der Punkt, was Peter anspricht. Der gesamte Prolog mit CG Indiana haben wir so ein absolut visuelles Member Barrys Best of des dritten Teils. Wir haben Indiana Jones in der Burg. Wir haben Indiana Jones in einem Motorrad mit Beiwagen.
Auf den Zug.
Ja, und die gesamte Ikonografie der Szene ist diese riesige Nostalgia-Ploitation, um den Zuschauern direkt mal so einen Mega-Schub zu geben mit, ja, doch, ihr seid ja an der richtigen Stelle. Guck mal, Indy ist rough and tumble und haut den Nazis auf die Schnauze.
Kennt ihr noch?
Es ist alles wie immer,
noch,
Leute.
Wisst ihr noch, Indy auf dem Zug? Wisst ihr noch, Indy auf dem Motorrad? Ich muss aber allerdings sagen, dass ich die Öffnungsszene an sich in dem Sinne okay fand, indem sie sich wirklich nach Indiana Jones angefühlt hat.
Das stimmt.
Leider zu lang. Also es war wirklich insgesamt, das geht ja ewig, ne? Also das auch auf dem Zug, so, das hat sich für mich auch alles nicht, also wie viele Action-Szenen hier, die sind auf Dauer sehr ermüdend, aber es hat sich immer noch nach Indiana Jones angefühlt. Und das fand ich am Anfang erstmal cool. Also ich kam dann wirklich ganz gut rein, obwohl ich auch gedacht habe, ja, war schon sehr ausführlich.
Das ist auch der Punkt. Alles am Anfang hätte gereicht, wenn man einfach nur Indiana Jones springt auf den Zug drauf, damit fängt die Szene an. Alles vorher interessiert keine Sau. Wir haben einen gefangenen Freund bei den Nazis in Indiana, muss kommen und den retten. Ein gefangener Freund hat MacGuffin-Stuff fertig.
Ja, Toby Jones an der Stelle.
Der auch wieder total vergeudet wurde, sorry. Ja. Wenn sie irgendeinen beliebigen Schauspieler nehmen können, nicht so eine Größe.
So groß ist der ja nicht.
Lang, meinst du?
Ja. Wie gesagt, ich fand, der Anfang war nicht unbedingt das Problem, aber der Einstieg, den du gewählt hast, Christoph, der wäre definitiv besser gewesen. Wir haben dann den harten Cut zu dem alten Indiana Jones.
Wobei, kurze Frage noch, Bewertung, CG Indie Face, ja, nein, vielleicht?
Vielleicht.
Vielleicht. Es ist immer noch Uncanny Valley-Effekt, auf jeden Fall. Gerade wenn der sich bewegt.
Ja, genau.
Weil zum Beispiel im Trailer sieht das halt super gut aus. Mhm. Liegt aber auch daran, dass sie die Szene zeigen, wenn sie ihm den Sack vom Kopf ziehen. Mhm. Das ist, glaube ich, in Zeitlupe. Also es ist minimale Bewegung im Gesicht. Verkauft sich halt richtig gut. Das sieht halt einfach gut aus. Aber in Bewegung, das Problem ist, du hast halt, also Alterung ist ja nicht nur im Gesicht. Der Altersprozess betrifft ja den ganzen Körper. Wie man geht, das fällt schon auf. Und es betrifft auch die Stimme, weil die Stimme ist halt auch eine alte, zumindest in den ersten paar Szenen, wenn man ihn sieht, da im Zug, da spricht er schon eher wie so ein alter
Sack.
Reifer Mann. Ja, also auf jeden Fall nicht wie der junge Indiana Jones, also so wie der junge Harrison Ford, so spricht er halt nicht. Da hätte man auch mit ein bisschen Tontechnikerkenntnisse auf jeden Fall nachhelfen können, finde ich.
Aber hey, Mads Mikkelsen wird am Anfang so heftig gegen den Kopf geschlagen, dass er 30 Jahre lang nicht altert.
Richtig.
Nee, aber den haben sie auch verjüngert.
Ja.
Den haben sie auch verjüngt.
Minimal.
Spricht niemand
minimal
drüber. Ja, ein bisschen, ja.
Ja.
Das sind die guten Gene, die guten nazideutschen Gene.
Hey, ja, die Arier hatten schon ihre Vorteile.
Das hat die Herrenrasse, ne? Die altert halt nicht. Ja, die Deutschen, auch mal wieder so ein Ding, ne? Du hast wirklich ein paar Deutsche drin, die akzentfrei sprechen.
Dann, Kretschmann?
Ja, der macht das ganz gut.
Ne? Kretschmann, ja, die gleiche Rolle hat wie bei Age of Ultron. So, ja, irgendwo Semi-Nazi-Dude für die Öffnung sind, ja, okay, bin da. Mhm.
Ja, ich muss sagen, er spricht noch nicht mal so fließend Deutsch wie manche im Off, aber gut. Also nicht ganz so akzentfrei, habe ich das Gefühl manchmal. Mads Mikkelsen macht es auf jeden Fall auch ganz gut, aber dann zwischendurch hast du immer wieder so Leute, die dann sagen, ah, das müssen sie hier machen, also so hier schießt den Fenster Hans Gruber mäßig.
Was habe ich dir gesagt? Ich will, dass es keiner sieht.
wo ich mir dann denke, ach Leute, das kann man wirklich, also mindestens ADR, also in der Nachvertonung kann man es ja mindestens irgendwie beheben, dass man da einfach Deutsche hinsetzt, die da mal ein paar Sätze ins Mikro reinsprechen, so wie wir das gerade tun. Oh. Das ist doch nicht so schwer, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also wenn ich Indiana Jones sehe, würde ich auf jeden Fall diese 30er Jahre Serial-Vibes haben. Am besten genau das Radebrechen wie von Ilsa Schiwolf of the SS, wo Schweinehund stehen gebleibt. So, perfekt.
Ja, das ist mir dann zu trashy irgendwie, aber ich weiß nicht, man hat in den 70er, 80ern, aber heute könnte man das viel, viel besser machen. Reißt einen aber nicht raus, ist auch, glaube ich, nicht das Problem des Films.
Okay, das streicht dann bei mir durch. Hab mich komplett aufgehangen an dem Thema. Nein.
Ja, also drei Seiten geschrieben.
Fünf.
Also zur Länge der Eröffnungsszene habe ich schon was gesagt und ich finde generell, der Film geht wie 2,5 Stunden.
Ja.
Also geht mindestens 1 Stunde zu lang. Das war so... So mein Problem. Und achso, übrigens, weil jeder den Film kennt, wir können über Spoiler sprechen, ne?
Ja.
Ja, also da haben wir das schon mal aus den Füßen.
Aber die wenigsten haben ihn tatsächlich geschaut, ne? Der läuft ja nicht ganz so gut an, zumindest weltweit gesehen.
Ja, das stimmt. Und wir werden auch erörtern, woran das liegt vielleicht. Oder warum hat er so schlechte Kritiken bekommen? Ich will den auch nicht fertig machen, den Film. Ich will ihn auch nicht in Grund und Boden reißen. Aber irgendwie sind da so einige Sachen, bei denen ich mich frage, warum hat man das nicht besser gemacht? Was ist da los? Es ist ja so, dass er ist auf der Suche nach dem MacGuffin. Das ist quasi der DeLorean, den Archimedes halt schon irgendwie erfunden hat. Dieses Dial of Destiny, so ein Zahnrad, blablabla.
Ich sehe jetzt gerade einfach nur Archimedes in den Klamotten von Christopher Lloyd. Fuck.
Ja, passt eigentlich auch ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall, es geht um den Fluxkompensator, der das Zeitreisen erst möglich macht. Ja,
genau.
Also dieses Zahnrad, das Zeitreisen erst möglich macht. Das darf nicht in die Hände der Nazis. Und Indiana Jones erzählt uns eigentlich die ganze Zeit am Anfang, dass das alles totaler Quatsch ist. Dass es überhaupt nicht funktionieren kann, dass es totaler Blödsinn ist. Trotzdem jagt er mit seiner...
Nicht,
wie heißt es denn? Er ist der Godfather. Was ist sie dann?
Patenkind.
Patenkind, genau. Mit seinem Patenkind hinter dem Ding her, weil sie will das bekommen, um es zu verkaufen. Und er ist wieder dran, es gehört in ein Museum, aber auf jeden Fall nicht in die Hände der Nazis. Ne? Er ist immer noch gegen Nazis, das ist auch eine gute Sache. Und ja, es gibt ja genug Leute, die heutzutage nicht mehr gegen Nazis sind.
So, Indiana Jones nach 70 Jahren, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht.
So schlecht war das alles doch nicht. Ne? Hatten schon ein paar gute Ideen, also die Autobahn und so, ne? Das war schon alles ganz gut.
Die haben verdammt geile Klamotten gehabt.
Ja, gut. Muss man sagen, fairerweise stimmt ja auch. Naja, auf jeden Fall sind die da hinterher und dann ist es im Prinzip so, sie kommen irgendwo hin auf der Welt, wie das halt immer so ist, Indiana Jones mäßig, und dann sind entweder die Nazis schon da, also angeführt von Mads Mikkelsen, oder ein Typ, der ein bisschen aussieht wie Albrecht Schuch und noch eine Riesenkante, oder sie kommen halt kurz nach den Leuten da an. Und da habe ich Indies Motivation nicht ganz verstanden. Also so, irgendwann sagt er ja, ach ja, Moment, warte mal, ich habe ja den Heiligen Gral gesehen, die Bundeslade, Aliens. Stimmt, also wenn man nur fest genug glaubt, dann kann der Scheiß tatsächlich funktionieren. Und auf einmal hat er irgendwie dann doch eine Motivation und einen Grund, hinterher zu sein. Raff ich nicht ganz, wie seht ihr das?
Der ganze Shit fing ja damit an, dass hier Helena, sein Patenkind, eigentlich kam mit, hey, hier, guck mal, du bist ja jetzt quasi gerade in Rente gegangen, aber du hattest ja doch damals das Rad der Zeit, was mein Vater irre gemacht hat und bla. Hey, du hast das doch nicht kaputt gemacht. Und dann kommt eben hier die Nazi-Brigade und Helena, das Miststück, das dann einfach nur Indiana Jones einsperrt mit den Nazis, die schon mit Waffen überall, ich meine gut, Indiana Jones weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wie seine halbe Bekanntschaft in der Uni erschossen wurde von denen, aber ich meine, wenn irgend so ein paar Typen mit Knarren auf mich zustürmen und dann mein Patenkind mich mit denen einschließt, fuck you, bitch.
Auf jeden Fall, ne? Warum mit der noch zusammenarbeiten?
Wäre ja also nicht unbedingt der sympathischste Einstieg als Mensch. Und dann irgendwie auch, wo der Film sagt, oh nein, jetzt werden mir sicherlich die Toten hier in meiner Fakultät in die Schuhe geschoben. Wo ich mich frage, echt? Film? Ist auch so ein Plotpoint, der komplett fallen gelassen wird im weiteren Verlauf. Wo einfach nur keiner mehr drauf reagiert. Fuck it.
Ist ja auch Quatsch.
Ja, und vor allem Indiana Jones hat gesagt, ah, besser vielleicht, wenn ich hier mich so ein bisschen verpisse aus Amerika, kann ich dann gleich im Endeffekt gucken, dass ich dem ganzen Zeug hinterher forsche und trifft dann eben wieder, ich meine, Tanger war das, oder?
Tangier. Marokko auf jeden Fall.
Auf Helena und die jetzt ihren eigenen Short-Round-mäßigen Sidekick namens Teddy hat, der einfach auch ein Arschloch ist.
Der Junge?
Ja.
Ja, der Shorty. Shorty auf Wish bestellt. Aber jetzt mal ganz kurz nämlich dazu. Klar, Indiana Jones ist auf einmal der Hauptverdächtige.
But why?
Ja, auch verstehe ich nicht. Warum? Erstens, warum ist er der Hauptverdächtige von den Toten in der Bibliothek? Und zweitens, wie kann er dann einfach ausreisen? Die zeigen kein einziges Mal, dass der irgendwie so ein Fake-Passport hat oder irgendwie. Ja. Ich meine, sein Gesicht ist in den Nachrichten und so, ne? Der setzt sich einfach in ganz normal hier German Wings oder so rein und
German Wings. Oh no.
Der hat sein verjüngtes CGI-Gesicht aufgesetzt, hat den keiner mehr erkannt.
Ja, keine Ahnung. Peter, du hast ja alle Filme auch gesehen davor, oder?
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich den vierten gesehen habe.
Okay, aber das würde mich mal interessieren, jetzt so aus deiner Warte. Wie war so der Einstieg für dich jetzt so in die fünf? Wie sehr hast du dich drauf gefreut und hast du Sachen wiedererkannt von wegen, ah ja, das mögen die Fans?
Gar nicht. Also ich habe mich nicht drauf gefreut. Ich habe nicht dem nachgefiebert. Ich habe den jetzt auch nur geguckt, dass wir ihn besprechen können.
Ja.
Die erste Szene war tatsächlich das Einzige, was auch bei mir so in gewisser Form Indie-Vibes ausgelöst hat. Ich fand die Zugszene auch in gewisser Form die stärkste Szene im ganzen Film, was Action angeht und Pace vor allem halt auch, weil der ansonsten streckenweise echt langweilig war, wie ich finde.
Ja,
der hat in der Tat nicht viel auf der ganzen Strecke zu bieten. Ich meine, er macht das, was viele Actionfilme machen. Ne? Und ihr habt ja schon James Bond mit reingebracht. Da kannst du noch Mission Impossible, Bourne und die ganzen Agentengeschichten und Actionfilme der Moderne, sag ich mal, reinschmeißen, weil nichts anderes ist das dann nach dieser ersten Szene. Die reisen von Stadt zu Stadt, erleben in Anführungsstrichen kleine Abenteuer, gehen unter Wasser, gehen hoch hinaus, ne, immer möglichst große Gegensätze und möglichst ausgefallen, aber wenn man es mal runterbricht, ist das irgendwie alles nichts Neues. Das haben wir alles auch wahrscheinlich in besserer Form schon gesehen.
In viel besser.
Genau, wenn ich zum Beispiel an so eine Szene denke, wie mit diesem kleinen Auto da in Tangier war das, meine ich auch.
Ein Tuk-Tuk.
Ja, genau. Das habe ich beispielsweise zum Beispiel in Bourne Identität mit dem Mini. Fand ich ähnlich aufgebaut, aber viel geiler.
Ja, aber das ist nämlich die Sache. Die Action. Ich habe wirklich ein Problem mit der Action, die so generisch ist.
Genau.
Ich habe den Film gestern Abend gesehen, ne? Von dieser Tuk-Tuk-Szene ist mir nichts mehr im Gedächtnis geblieben. Ja. Da hat sich nichts eingebrannt.
Ja, doch, der ist viel rückwärts gefahren.
Ja, boah, kann sein. Ich weiß nicht, das war einfach nur, die fahren halt durch die engen Gassen und so. Ich meine, so eine Verfolgungsjagd in Ronin zum Beispiel, ja, durch Paris. Durch halb Paris.
Ja.
Die bleibt doch im Gedächtnis. Da bleiben wir bei Indiana Jones, ja. Die Szene auf dem Panzer in Teil 3, ihr letzter Kreuzzug, die bleibt doch im Gedächtnis. Brennt sich auf die Netzhaut ein. Dann, oder auch in Teil 3 mit dem Flugzeug, wenn der Vater dann da am Start ist und so. In Teil 1 auch, wie gesagt, mit dem Beiwagen und dem Motorrad und so. Das weiß man halt alles noch. Und hier, klar, die Filme haben wir auch zigtausend Mal gesehen, aber hier, muss ich ganz ehrlich sagen, die Action, bis auf die erste Szene und Spoiler gegen Ende. Ja, ist das irgendwie ganz cool. Dazwischen total langweilig. Und der Film ist auch leider nicht lustig. Und das waren immer zwei Sachen, die Indiana Jones für mich ausgemacht haben, war Abenteuer, Action und Humor. Und das funktioniert hier irgendwie nicht.
Ja, es ist eben dieser gesamte Unterhaltungsfaktor. Und das Problem ist, dass die ersten, ich meine, gut, wir werfen jetzt einfach mal die CGI Indiana Jones Action-Szene weg, weil it ist nicht wirklich Harrison Ford, in Anführungszeichen. Kannst dann jedem irgendwie das CGI-Maske drüber kleben. Oder dabei ist mir dann noch in Erinnerung geblieben, du hast eine schöne Ansicht von oben, wo Indiana Jones über die einzelnen Zugwaggons springt, die so sehr nach üblem CGI aussieht, wo er so irgendwie so CGI in so einen kleinen, super physikalischen, schlecht gemachten Hops macht. Aber egal.
Sieht aus wie in Blade 2 damals.
Ja, aber Blade 2 war deutlich cooler.
Ja, es ist der bessere Film, auf jeden Fall. Aber so dieser Kampf vor den UV-Strahlern, ne?
Wobei ich sagen würde, da sahen die aus wie Flummis hier, als ob du einen Kiesel schnippst.
Ja, aber und zwischen den Filmen liegen 25 Jahre oder so, ne? Also.
Und der Punkt ist einfach, die ersten beiden Action-Szenen, du hast Harrison Ford auf dem Pferd, was eigentlich ganz cool ist und auch so ein Punkt ist, mein Gott, wie viel Geld haben die in den Film reingesteckt, wo der, ich meine, oh, wir haben die Parade, weil Mondlandung war, weil wir 1969 haben. Und die sind irgendwie 2-3 Minuten auf der Parade. Aber du hast ein riesiges Setpiece, was wirklich ansonsten nicht sonderlich benutzt wird. Dann hast du eine U-Bahn-Verfolgungsjagd, wo er eben auf dem Pferd zwischen den U-Bahn-Gleisen hin und her springt, weil natürlich U-Bahn fahren. Und dann die Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd, die einen ganz netten Moment hat, wo er von einem Tuk-Tuk zum anderen springt.
Auch schon tausendmal gesehen.
Aber trotzdem im Sinne von Sachen, die passieren. Aber Harrison Ford macht nicht viel. Du hast dieses eine Springen da und das Reiten so, aber ansonsten wird er eben bei beiden Action-Szenen immer in Ärger mit Bernie-Style. Setz den auf irgendwas, das sich bewegt. Super. Weil die Macher dann doch gemerkt haben, oh ja. Scheiße. Harrison Ford ist super absolut shredded und perfekter Form für einen 80-Jährigen, aber immer noch 80. Und wenn hier unser großer Karl, der die 2-Meter-Kante, den auch nur schief anhaut, wird er onscreen pulverisiert. Und deswegen nichts weiter auch passiert im Film. Nach der Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd hast du Indiana Jones, der rumsteht, angeschossen wird und rumsitzt. The end.
Auf dem Boot auch, auf Antonio Banderas Boot sitzt er eigentlich auch die ganze Zeit.
Und selbst bei der Szene unter Wasser, wo irgendwie dann, oh, hier sind Aale, quasi die Schlangen des Sees, weil Indy jetzt auch vor Aalen Angst hat, weil es sind ja quasi Schlangen, yo. Du hast noch nicht mal so einen klassischen Moment, wo irgendwie so ein Aal ankommt und er den irgendwie richtig vor sich packt und so weghalten muss oder irgendwas mehr. Du hast CGI-Gewummel, Gewusel und das war's, wo dann irgend so ein grober CGI-Indie sich da durchwurschelt und fertig. Du hast nicht diese, wie gesagt, diese physischen Action-Szenen, wo er wirklich einfach in die Schnauze haut, wo er, keine Ahnung, 4 Nazis mit einer Kugel erschießt oder andere coole Scheiße aus den Filmen. Es ist einfach nichts hier, was klassisches Abenteuer-Action-Entertainment ist.
Und das im Wasser, also da habe ich mich voll drauf gefreut. Ich so, oh geil, jetzt gehen die in Unterwasserwelt und so, ne, das wird bestimmt total, also, ne, da kann man so viel machen. Sie machen nichts, ne, die springen da einfach auf diese Ebene, dann ist da das Schiff, ja gut, dann sind da so ein paar Aale. Na gut, dann macht er da, zündet er hier so sein Bengalo-Feuer, weil er Fußball-Hooligan ist, auch im Privaten und so, ne? Und dann macht er die da irgendwie weg, wie du gesagt hast, CGI-Gewimmel, man sieht gar nicht genau, und ja, und dann ziehen die wieder hoch. Und ich denke so, Mann, weil da hätte man es ja echt machen können, weil du erkennst ja nicht, dass es Harrison Ford ist oder sein soll. Die haben ja alle Helm auf und Anzug an. Der hätte ja irgendwas machen können, irgendwas Spannendes. Klar, dass sie jetzt nicht ein Hai aus der Kiste ziehen, da wo die sind, ne? Okay, machen sie es halt mit Aalen, aber man hätte so viel Cooles machen können. Das Boot alleine wie, also spannender gestalten. Quasi so den Jaws-Schockeffekt hier, den Jumpscare, dass irgendwo die Leiche rauskommt. Also gut, die sind natürlich alle schon 2000 Jahre tot, aber ich weiß nicht, man hätte so viel machen können. Passiert dann leider nicht. Dafür darf er danach dann auf dem Boot sitzen.
Aber Respekt an Antonio Banderas, der irgendwie 5,5 Minuten im Film ist, Top-Billing hat, auf dem Plakat mit drauf ist und ich frage mich so, wow, das ist echt guten Agenten, Mann.
Der wurde als Dritter, glaube ich, genannt im Abspann.
Ja, krass.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich gedacht habe, was? Der ist gecredited als Dritter? Wahnsinn.
Wo wir dabei sind von der Länge des Films, du hast auch, wo die in Tangier ankommen, dieses erstmal, was ist das für ein dummer Spruch? Erst hast du es geklaut, dann habe ich es geklaut. Das ist Kapitalismus. Ich so, was? Erstens irgendwie als Message-Ding ist das what? Als Pun ist das what? Und vor allen Dingen, du siehst ja eben quasi Helena, diejenige, die lernen muss, die ganzen Artefakte ein bisschen mehr zu ehren, nicht einfach nur zu verkaufen. Aber das Ganze ist so ein krampfhafter Spruch. What the fuck?
Ma, what the fuck?
Und auch der Versuch, ihr eine Backstory zu geben, so grob, wo die dann in Tangier sind und irgendwie so ein Gangstersohn ankommt, der in sie verliebt ist und einzig und allein dafür da ist, um für eine Action-Szene zu sorgen und danach komplett verschwindet. Cut that shit out und wir sind schon wieder 20 Minuten kürzer.
Ja, aber dafür gibt es dann irgendwann auf Disney Plus die Serie mit 8 Folgen, die dann halt die Geschichte von ihr und ihm dann beleuchtet und so. Kommt bestimmt. Weiß nicht, ich hoffe, die machen jetzt nicht den weiblichen Indie aus ihr, weil brauchen wir einfach nicht.
Was dann aber auch so in der Bootszene so ein bisschen auch eindeutig wird, wobei ich sagen muss, da trifft sie ja dann auch eine Entscheidung, wo man sagen kann, ja, sie schwappt ja jetzt doch schon über auf die Seite der Guten, auf die Seite des Lichts, ne? Da trifft sie ja mal eine Entscheidung, hinter der wir stehen, in gewisser Form.
Was auch klar war.
Ja, natürlich, klar, war vorhersehbar, aber zumindest bewegt sich ihre Figur dann mal in eine richtige Richtung. Was aber auch ein bisschen schade war, fand ich allgemein hin, dass das, was Indiana Jones ja auch immer so ein bisschen ausgemacht hat, das fiel ja vorhin auch schon, dies mit dem Rätseln. Und ich finde, das ist hier komplett untergegangen. Was ja dann auch so nicht nur der Unterhaltungsfaktor, auch so dieser Abenteuerfaktor ist, weil das ja auch häufig sehr konstruiert war, wie dann von Punkt zu Punkt kommt und wie er dann auf einmal da dieses, hier auf die Idee kommt, da Alkohol drüber zu schütten, das anzuzünden und dann kommt auf einmal diese Platte da, ne, diese goldene Platte zum Vorschein. Und vorher wurde diese Schrift dann einfach nur übersetzt und ist für mich halt irgendwie nichts mit Rätseln.
Anstatt, dass sie das auch einfach falsch übersetzen, das hätte sie natürlich auch machen können.
Ja, ja, klar.
Irgendwie ganz merkwürdig, hätte es Indy auch direkt gecheckt, was sie vorhat. Aber zu dem Rätseln, da frage ich mich auch so, die gehen dann irgendwann in die Höhle, ne, suchen ja dann hier das Grab des Archimedes. Und das ist einfach nur, das ist eine Touristenattraktion und da muss man einfach irgendwo hochklettern, wo auch ein 80-Jähriger hochklettern kann. Und dann kommt man einfach durch so eine Käferhöhle und dann ist man da. Ja. So, krass, dass das noch keiner gefunden hat. Ne? Aber du sagst, die Rätsel, die waren auch spektakulärer. Wenn ich mich erinnere, ist das, glaube ich, auch im Da im dritten Teil ist das, wo die auch in so einer Bibliothek sind, wo die leise sein müssen und er dann da diese Fliese auf dem Boden kaputt haut, ne?
X markiert den Punkt.
Genau, ja. Ne? X marks the spot und dann ist das, dass er das dann synchron macht mit der Bibliothekarin, die Sachen abstempelt. Mhm. So, das ist irgendwie noch Unterhaltung, das ist irgendwie auch witzig gemacht und er muss dann wirklich was tun, anstatt einfach, na gut, ich brenne das Ding jetzt mal hier ab.
Ja, genau.
Das ist halt so unspektakulär, ne? Und selbst das Rätsellösen, ich meine, ich sag nur die drei Prüfungen da beim Heiligen Gral in der Höhle da, die sind doch mega geil. Ja, das sind ja auch so Rätsel. Und allein schon bei Jäger des verlorenen Schatzes am Anfang, also wenn man den wirklich vergleicht mit den ganzen anderen Filmen, dann fällt mir etwas auf und ich hätte niemals gesagt, dass ich das in meinem Leben sagen würde. Ich habe Steven Spielberg vermisst. Ich habe die Regie von Steven Spielberg vermisst.
Kein Spielberg-Fan?
Klar, ich bin riesen Jaws-Fan und so. Ne? Und Duell finde ich super. Ich mag einzelne Filme von ihm, aber so, ich fand so Ready Player One und sowas finde ich total Quatsch. Er hat mir auch keinen Spaß gemacht, aber die Magie von ihm hat mir wirklich gefehlt. Also das, da hat man wirklich gemerkt, James Mangold hat coole Filme gemacht, so Logan fand ich cool, aber es ist halt keine Indiana Jones. Und Indiana Jones hat er gezeigt, kann er nicht.
Wobei, ich glaube, das ist auch ein großes Script-Problem hier.
Hat er da nicht mitgeschrieben?
Selbst dann hätte ihm jemand sagen sollen, nein, aus, auf Finger hauen.
Hören Sie auf damit.
Der Punkt ist, ich hatte mir notiert, Not macht erfinderisch. Also ist hier nichts erfinderisch, weil die Macher Geld wie Heu hatten.
Die haben 300 Millionen US-Dollar in diesen Film gepumpt, ne?
Ja, wobei angeblich ja auch wegen irgendwelchen Nachdrehs, wobei da habe ich noch nachher ein Fass aufzumachen. Aber auch generell hier gesagt, es gibt so eine Art Abhaken von Sachen wieder beim Prolog und was ich meinte mit diesem Heldenverehrung, mit diesem Anketten an die ursprünglichen Konzepte oder auch die Ikonografie von Indiana Jones, wo sie dann auch eben zu dem Grabmal gehen und du diese, keine Ahnung, 1-2-Minuten-Szene hast von, oh, wir gehen hier durch diese enge Gasse, wo sind irgendwie überall CGI-Tausendfüßler, oh no. Okay, weiter.
Das war so total dämlich.
Come and go, nothing irgendwie ist. Man denkt so, oh ja, creepy Zeug, das war doch auch irgendwie Indiana Jones, oder?
Das war im vierten Teil schon so reingepresst mit den CGI-Käfern und hier war es aber dann noch schlimmer.
Die haben wenigstens doch irgendwie einen bösen Russen abgemutzt und das war aber hier wirklich so nothing. Und die haben ja noch nicht mal die Eier, wie bei anderen Teilen einfach dann so matschig ein paar von den Viechern platt zu machen. Und das ist auch so ein Faktor. Wo zum Teufel ist die Gewalt? Die Indiana Jones-Filme hatten immer hatte richtig pointierte Gewalteinlagen. Sogar Teil 4, der schon da definitiv ein bisschen mehr in der Hose hätte haben müssen, hatte irgendwelche bösen Soldaten, die mit einem Raketentriebwerk abgefackelt werden, den beschriebenen Ameisenkill etc. Aber hier, du hast am Anfang kurz eine Sequenz, wo einer von einem Auto überfahren wird bei der Motorrad-Sache im Prolog und danach, ja, das war's.
Ja, zwei, drei alte, eiskalt erschossen.
Und das Ende, der Krieg.
Oh, fuck it. wobei, da hast du zumindest noch den einen Typen, der an dem Flugzeugtür steht und von dem riesigen Geschoss erwischt wird.
Ja.
Aber auch so.
Ja. Ja, da muss ich aber sagen, gegen Ende hatte ich wieder so ein bisschen Spaß. Das war halt, als der so vollkommen durchdreht, der Film, und dann die Zeitreise stattfindet.
Noch
damit habe ich nicht gerechnet. Ja, unglaubwürdiger schon, aber es war zum ersten Mal etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe.
Als man die Uhr gesehen hat, war es doch klar.
Ich hätte nicht gedacht, dass die da hinkommen. Also ja, ich weiß, was du meinst. An der Leiche, die Armbanduhr.
Genau.
Ja. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass sie es durchziehen, und die haben es einfach durchgezogen. Das hätte ich nicht gedacht.
Bevor wir über das eigentliche Ende reden, das riesige Gerücht, was vorher im Raum war, war, dass das bei Testvorführungen gezeigte Ende so war, dass die durch den Zeitspalt quasi bei der Anfangsszene von Teil 1 ankommen, Actionszene, junger Indy stirbt, aber um die Zeitachse quasi eben zu retten, muss jetzt Helena dessen Abenteuer erleben, und wir haben so eine Montage aus den Indiana Jones 1-4 Momenten oder 1-3 Momenten, wo sie das Ganze eben nachlebt. Und
geil.
Angeblich war dann der Punkt, dass alle gesagt haben, what the fuck, no, Nachdrehs. Da hatte John Williams Ende 2022 gesagt, ja, Film ist eigentlich durch, wir müssen noch ein Ende nachdrehen. Und dann James Mangold, nein, wir müssen nichts mehr machen, alles ist perfekt, alles ist fertig. Und dann Mitte Juni bei einem Interview, ich glaube mit einem spanischen Sender oder so, sagte Harrison Ford, am Ende, da haben wir nochmal neu gedreht, und die letzte Szene, die wir gedreht haben, das war mit Christa Allen.
Okay, krass. Achso, das war gar nicht geplant auch, ja?
Ich meine, die ganzen komischen YouTube-Essayisten pissen sich ja ohnehin wegen dem Film ein, aber hätte das Ganze dann auch nicht schlimmer gemacht. Und ich gehe so weit und denke, wahrscheinlich wäre es interessanter gewesen als das Nichts, was wir jetzt im Film haben.
Ja, also sagen wir mal so, ne, es macht mir jetzt auch die anderen Teile nicht kaputt. Ja, ich finde auch den vierten Teil nicht immer so schlecht, wie er immer gemacht wird. Ja, natürlich ist der nicht gut, also gefällt mir nicht, aber da gibt es zumindest mal ein paar Sequenzen, die ganz cool sind. Und ich meine nicht die Tarzan-Sequenz, natürlich nicht. Aber ja, ich habe schon irgendwie nichts erwartet und habe auch wirklich keinen Grund gesehen, das zu tun, außer Geld zu scheffeln, was sie jetzt anscheinend offenbar nicht schaffen. Zumindest nicht so, dass sich das wirklich lohnt. Ja, Deckel drauf. Und das war ja dann am Ende auch wieder so, ne, da kommt die Marion also halt da, ne, an. Und ja, also ich habe da auch den Spaß vermisst einfach. Nicht nur vom Humorlevel, sondern eben das, was wir so am Anfang in Auszügen gesehen haben und eben auch am Ende, wo sie da in diesem Krieg da landen, im alten Griechenland. Da hatte ich dann so ein bisschen Spaß zumindest und ansonsten fand ich das alles sehr vergessenswert. Und das mit dem Pferd da durch die U-Bahn war noch ganz nett, aber wie gesagt, alles andere, schon mal gesehen, schon im Besser gesehen. Die kommen irgendwo hin, Nazis sind schon da oder Nazis kommen nach. MacGuffin hier, MacGuffin da. Bisschen Fanservice und fertig sind 2,5 Stunden. Nee, leider nicht.
Gar nicht schnell rum.
Am Ende bringen sich alle Bösewichte auch einfach selbst um.
Ja, stimmt. Stimmt, die sind schon echt sehr, sehr unfähig. Ja, weiß nicht. Peter, was hast du denn so? Wie viel Spaß hast du denn gehabt? Welcher ist dein Lieblingsteil?
Der auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich hatte dann Erwartungen, zumindest als ich gesehen habe, dass Mads Mikkelsen hier den Bösewicht spielt. Und ich finde es jetzt auch letztlich nicht schlimm, dass sie einen alten Harrison Ford reingepackt haben. Auch wenn er seinen Hut längst an Hakengang hätte haben sollen, was ja dann am Schluss dann auch so ein kleiner Gag noch hätte sein können, den sie dann aber meiner Meinung nach ein bisschen verhauen haben.
Wie so viele Gags, die sie hier verhauen
haben. Ja, genau. Aber es ist halt auch schade, wenn dann der Bösewicht so generisch ist, was man halt geiler hätte machen können. Besonders, wenn man ihn halt so prominent dann auch noch und geil halt besetzt. Ja, für mich fühlt sich das tatsächlich an wie ein gewöhnlicher Agenten-Action-Film, der Moderne. Und da habe ich halt schon deutlich Besseres gesehen. Man kann halt nicht mit ein paar Namen, mit einem geilen Theme von John Williams um die Ecke kommen und glauben, dass das halt noch so cool funktioniert wie damals. Einfach eine ganz andere Zeit. Und somit hat er es eigentlich auch nicht geschafft. Und da bin ich halt auch froh, dass man sich halt so an Sachen wie Back to the Future nie rangewagt hat. Gut, natürlich auch durch andere Umstände.
Wollen sie auch nicht, ne? Hatte nicht Zemeckis gesagt,
solange
ich lebe.
Ja.
Irgendwie so, oh, for my cold dead hands oder sowas.
Können wir froh drüber sein, ne? Wer weiß, wie das Franchise verhunzt worden wäre.
Eine Sache hier zum Finale aber auch noch. Wir haben Indiana Jones, der quasi dann sagt, oh, ich bin hier bei Archimedes. Wir hatten vorher
hätte er bleiben sollen.
Ja, und der hatte auch vorher die Uhr von Nazi Mikkelsen im Grab von Archimedes gefunden. Sprich, alles, was passiert ist, ist schon geschehen.
Ja, yeah, I know how time travel works.
Und eigentlich, meiner Meinung nach, wäre es besser gewesen, sowas wie Helena sieht das und sagt, ah, okay, weißt du was, gut, du bleibst jetzt hier und dann so ein Epilog, wo du Helena hast, die quasi auch noch mal das Grab von Archimedes fein säuberlich freilegt, jetzt, was sie gelernt hat, für ein Museum, weil dann auch ihr Story-Arc beendet wird, der irgendwie im Ende einfach hier komplett verschwindet. Du hast immer das Banter zwischen Indiana Jones und Helena, aber gleichzeitig eben die Tatsache, dass das bis zu einem gewissen Punkt geht, quasi bis zum letzten Drittel, bis zu dem Moment, wo er sagt, oh ja, hier mach keine blöden Sprüche, mein bester Freund Antonio Banderas, den ich seit 1000 Jahren wiedergesehen habe, ist gerade gestorben.
Das fand ich ja immer gar nicht so schlecht, ne, weil das in den meisten Actionfilmen wird da drüber hinweggefegt. Ne? Das fand ich ganz gut.
Das war ein super Moment. Aber auch, dass danach nicht mehr wirklich so viel kam von der Beziehung der beiden. Und wie gesagt, sie legt dann das frei. Das hätte quasi gezeigt, dass sie gelernt hat. Und du siehst dann so auf dem Grab vielleicht so eine Indiana Jones Abbildung, die sie freilegt und sie lächelt. Zoom auf diese Abbildung von Indiana Jones, der jetzt selber als riesiger Fan der Historie selbst Teil der Historie wurde. The End, bla.
Würde ich kaufen. Schade, dass du es nicht gepitcht hast.
Ja, und Old Indy kommt nach Hause, ist jetzt doch nicht geschieden, weil Happy End muss sein. Und es ist genau das gleiche Ende wie Teil 4, nur trauriger. Er ist da, Marion ist da, wir haben Nostalgie-Porn, in dem die Szene nachspielen aus dem ersten Teil mit, hier tut's nicht weh und da tut's nicht weh, wo sie sich küssen und er dann den Hut ablegt, aber dann doch wieder nimmt. Genau das gleiche wie bei Teil 4, nur dass sein Sohn jetzt tot ist. Yay, happy vibes. Ja. Und alle alt und traurig sind.
Auch schön im Off gekillt, ne, wie damals Sean Connery. Gut, das ging halt dann nicht mehr, aber ja, auch damit Shia LaBeouf, ja, ist halt auch tot. Und ich denke so, oh Mann, ey, das hätte man doch alles irgendwie auch anders lösen können. Letztlich bin ich nicht super angepisst aus dem Kino, weil ich auch null Erwartungen hatte, weil ich auch gedacht habe, wie soll das funktionieren? Soll mir der Film das Gefühl von früher geben, als ich die anderen Filme gesehen habe? Das ist unmöglich, das wird er nicht schaffen. Und so war ich dann am Anfang gar nicht jetzt so angepisst, aber es ist halt in so vielen Stellen so vergessenswert, dass es einfach schade finde und kann man als Indiana Jones Fan natürlich nicht großartig empfehlen.
Mein riesiges Problem mit dem gesamten Film und generell mit vielen Sachen, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Erstens, warum?
Geld ist immer die einzige. Das ist Kapitalismus, Christoph. Ja, das ist Kapitalismus.
Und ich bin es langsam einfach nur leid, traurige alte Helden zu sehen. Ja. Star Wars, ja, Han und Leia sind getrennt, Luke ist ein Setzack, bla. Star Trek, Jean-Luc Picard ist ein trauriger Setzack, alles ist furchtbar. Fucking Bill und Ted sind irgendwelche totalen Loser-Typen, die nichts auf die Reihe kriegen, damit ihre Töchter das jetzt machen. Alle alten Helden sind irgendwie einfach traurig. Und ja, Hollywood, glückliche Leute können auch Abenteuer erleben. Und selbst wenn das ein bisschen besser gewesen wäre, wäre der Film immer noch komplett nutzlos gewesen, weil es ist kein guter Abenteuerfilm. Es ist ein kompetent gemachtes Stück Inszenierung, aber eben nur das ist es. Ein halbwegs ordentliches Handwerk mit einem traurigen, zu alten Helden, der irgendwie der Vergangenheit nachhängt, damit man irgendwie noch ein paar letzte Bugs macht. Und das Ende ist selber einfach nur die traurige, deprimierte Variante von Teil 4, nur jetzt mit mehr Tod und Weltschmerz. Yay.
Jetzt bin ich auch traurig. Jetzt bin ich auch deprimiert. Ja, das sind so Filme, die haben keinen Rewatch-Wert. Das ist okay, die haben zwar irgendwie so dann diese Geschichte erzählt, ja, jetzt nochmal traurig zu Ende gebracht, aber so die anderen Filme, die guckst du dir immer wieder an und denkst, ja, geil, ey, das macht Spaß. Und das hier eben leider nicht. Aber was Spaß macht, Christoph, ist immer wieder mit dir über Filme zu sprechen.
Auch wenn ich mich jetzt selber deprimiert habe.
Ja, und auch gegen dich zu quizzen. Vielleicht, du warst ja zuletzt zu sehen in unserem Brodys Filmfressen Filmquiz in der JGA-Edition. Oh. Und vielleicht kommst du auch mal so vorbei zu einer regulären Ausgabe.
Oh ja, das wäre super, denn bei Filmquizzen zack ich so sehr. Das ist fantastisch. Das ist quasi free for all für die anderen.
Ja, aber es geht ja nur um den Spaß. Es geht ja um die Unterhaltung. Und die hat mir zumindest mehr Spaß bereitet als der Film Indiana Jones und The Dial of the DeLorean, den ich gestern gesehen habe, gestern Abend. Ja, aber danke, dass du da warst. Wir schmeißen dich jetzt einfach ganz unelegant raus, weil wir noch über ein paar andere Filme sprechen.
Weil ich definitiv nicht Lust habe, über den Shitstreifen Dead for Dollar zu reden.
Dann kannst du es ja im Nachhinein zumindest anhören.
Ja, ja, gut. Der Film ist wie Sand in meinem Auge, das drüber hören ist dann wie Sand in meinem Ohr. Fuck yeah!
Sehr schön. Ja, also keine Empfehlung von uns für Indiana Jones 5. Mal gucken, in ein paar Jahren sprechen wir über den 6. Teil.
Ja, wahrscheinlich.
Dann mal gucken, was wir da zu sagen haben.
Chris Pratt ist Indiana Jones.
Ja, dann machen sie es nämlich doch. Dann spielen sie so die Abenteuer dann so in den 40er oder den 50er Jahren dann nach und so. Ach, keine Ahnung. Christoph, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bald.
Wir hören uns, wir sehen uns und ja, euch noch viel Spaß. Schönen Abend noch.
Danke dir.
Mach's gut.
Tschüss, Christoph.
Adios.
Dann weiter im Programm. Ich war am vergangenen Wochenende das erste Mal beim Bali.
Heißt das nicht auf Bali?
Auf Bali. Ja, genau. Nee, das Bali, das ist quasi ein Bahnhofskino in Hagen und da werden Filme gezeigt. Einige der Bujos, der Bujologen, die sind da auch zugegen. Das ist ja auch nicht so weit weg von Gelsenkirchen, ne? Und die kommen ja da alle aus der Gegend. Was uns meistens davon abhält, ist, dass es häufig freitags stattfindet und dann ist es sehr schwierig, dann irgendwie nach der Arbeit dahin zu gucken. Das geht noch, aber dann nachts wieder zurückzugucken, ist etwas schwierig. Ich war mit meiner Frau, sind da hingefahren, haben uns ein Hotel genommen und waren dann da. Und da werden dann auch so zwei Filme gezeigt, ein Double Feature und meistens so obskure, abstruse, unterhaltsame, schräge Filme. Mhm. Aber aufgrund von Projektionsrechten und Vertriebsrechten sagt man jetzt auch nicht direkt, was da läuft.
Okay.
Deswegen bespreche ich jetzt zwei Filme, die eventuell da laufen könnten, die da gut hinpassen würden. Ich sage aber nicht, dass ich die da gesehen habe.
Aha.
Sie verstehen?
Ich verstehe. Ist ja ähnlich wie beim Bujo.
Ist ähnlich wie beim Bujo. Es gibt einen Film von Tim Kincaid, der im Jahre 1986 produziert wurde und kam im Jahr 1987 raus. Der heißt Mutant Hunt.
Aha.
Da hat sich der gute Tim Kincaid gedacht, der hat auch hier so wunderbare Filme inszeniert, wie zum Beispiel Killer Alien aus dem Jahr davor, aka Breeders.
Okay, kenn ich.
Werde ich bestimmt hier auch nochmal irgendwann besprechen. Und der hat sich gedacht, ach hier, was die ganzen Leute hier mit Blade Runner und Terminator gemacht haben, so ein bisschen was mit Cyborgs und so, das kann ich ja auch. Und ich schicke hier meinen Helden Matt Riker ins Rennen. Matt Riker ist 80er Jahre Action-Man, der leider gar nicht so viel drauf hat. Also sein Latino-Sidekick kann halt viel besser kämpfen. Das Problem ist, er ist halt ein Latino-Sidekick und in den 80ern kannst du natürlich jetzt einen Latino ja nicht als Lead machen können. Geht nicht.
Klar.
Wir brauchen also einen starken amerikanischen Mann und zwar Matt Riker. Und Matt Riker kämpft gegen einen wahnsinnigen Wissenschaftler, der irgendwie so Cyborgs gebaut hat, die sich dadurch auszeichnen, dass sie anstatt Blut auch so ein bisschen grün-gelben Glibber haben. Mhm. Und könnte irgendwie so ein bisschen schmilzen, wenn man sie kaputt haut. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die schwarze Sonnenbrillen auf und so ein Overall an. Und dann gibt es Kampfszenen, die so ein bisschen von der Choreografie aussehen wie bei Dolomite. Teilweise. Stark. Ja, es ist wirklich in so begrenzten, also viel in Lagerhallen gedreht, also so Räume, die frei zur Verfügung sind. Ein bisschen in New York auf der Straße gedreht oder sein Zuhause ist auch super. Das ist einfach so weiße Backsteine und an der Wand hängen überall Waffen und dann hat er eine Matratze als Bett. Das ist seine Wohnung. In der kämpft er auch dann mal gegen so ein paar Cyborgs und ja, er und seine Freundin auch und so, auf jeden Fall so ein Team von Kollegen, retten dann einen Wissenschaftler, den der Böse gefangen hat, weil das ist der Bruder von so einem Mädel und da gibt's dann ganz tolle Action. Also ein ziemlicher Bad Movie. Also weil lustig ist, wenn man halt so ein paar Bierchen trinkt und mit Leuten den zusammen guckt und ja, ein paar Kommentare dazu abgeben kann. Da macht das natürlich Spaß. Sie haben eine geile Location gehabt, tatsächlich. Also Brutalismus in Reinform, also die Architekturform Brutalismus. Sieht wirklich super cool aus, die zeigen sie auch häufig, sie machen nur nicht so viel daraus. Ja. Also diese Sorte von Filmen, die sagen, ja, das ist hier die Fabrik und wir fabrizieren hier irgendwie Euphoron. Ist da diese Droge, um die es geht?
Okay, aber keine reale, oder?
Ich kenn's nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das sein soll. Irgend so eine synthetische Droge. Und das ist so ein Film, der zeigt dann immer so Ausschnitte und dann sagt er zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter in der Riesenhalle und du siehst einfach nur so sechs Leute, ein Gabelstapler.
Ein Klaus.
Genau, den Klaus. Und einfach so 10 weiße Kisten, wo das Logo draufgestellt ist. Und das soll halt so wirken, als wenn da noch ganz viel mehr wäre, aber drumherum. Aber man sieht eindeutig, okay, das war alles. Und die haben das in den Shot gepackt, weil die halt nicht mehr Leute zur Verfügung hatten. So ein Film ist das. Also sehr, sehr günstig inszeniert. Sehr, sehr quatschig. Total sinnlos. Ja, aber die Handlung hat auch kein Mensch verstanden.
Natürlich nicht.
Sie zum Beispiel, also eine der Damen, die auch so ein bisschen kämpft, sie ruft diesen Latino-Kollegen zu Hilfe. Er hat wie so eine Smartwatch, das nehmen die so ein bisschen vorweg, kann sie dann orten und dann so, ich bin in 58 Sekunden bei dir. Und dann kommt er dahin, tritt den so ein bisschen kaputt und letztlich laufen sie aber beide einfach nur weg, weil diese Cyborgs sehr langsam sind. Man hätte einfach weglaufen können. Und dann sagt sie so, ja, ich bin nicht so eine Frau, die gerettet werden will. Und ich denke mir nur so, du hast ihn doch gerufen um Hilfe, weil du nicht alleine weglaufen kannst. Naja, auf jeden Fall ein spaßiger Film. Kein guter Film, aber ein spaßiger Film.
Auf den zweiten bin ich noch mehr gespannt.
Ein zweiter Film, der eventuell, der auch gut da passen würde zum Bali. Vollkommen zusammenhanglos erzähle ich jetzt von diesem Film. Der heißt Voyage of the Rock Aliens aus dem Jahr 1984. Das ist ein Film, den ich immer mal kaufen wollte. Also ich hatte den schon im Warenkorb drin.
Bei Weniger?
Ja, bei Weniger Syndrome. Und habe mir den aber noch nicht geholt. Ein großartiger Film. Es ist ein Musical und jetzt werden alle sich fragen, der Manu, der mag doch gar keine Musicals.
Aber?
Ja, aber das ist schon echt lustig. Also When the Rain Begins to Fall, hier mit Jermaine Jackson und so. Hauptrolle ist Pia Zadora als Dee Dee. Die wurde so ein bisschen gepusht von irgendwelchen Produzenten und so weiter, so als Sängerin, Schauspielerin, beides kann sie nur so semi. Ist aber auch egal, die Rock Aliens, kein Witz, also so eine Gruppe von Leuten, die so ein bisschen an Sven von How I Met Your Mother erinnern. Okay. Jeder, der die Serie kennt, wird wissen, was ich meine. Und die fliegen in einem Raumschiff durch die Gegend in Form einer E-Gitarre, also Flying V-Form. Gitarristen wissen, was ich meine. Und dann kommen sie irgendwann auf die Erde. Ja, kommen an so eine Highschool ist es, glaube ich. Und da ist die Dee Dee dann mit so einem anderen Typen zusammen und diese Aliens sind ja total emotionslos, aber da lernt dann so der Führer der Gruppe, der Anführer, lernt dann die Liebe kennen und verliebt sich in die Dee Dee und ja, dann ist quasi die Band ihres Freundes, der aber voll das Arschloch ist natürlich, die spielen so Rock'n'Roll gegen die Band der Aliens und die spielen halt so ein bisschen Synthie-Pop und so.
Geil.
Synthie-Pop,
bin Rock, ich für also die.
Etwas moderner. Ist beides geil. Also auch okay. So hier Justine, sehr cooler Song, den die Rockabilly-Band dann da spielt, wenn man das so nennen kann. Hm. Die Mucke ist super cool. Die Figuren sind alle komplett Banane und die deutsche Synchro, die holt da noch einiges raus, weil da natürlich sehr viele anachronistische Begriffe fallen oder auch Begriffe, die ich noch nie gehört habe. So unter normalen Menschen. Hm. Also keiner spricht so oder damals auch in meiner Gegenwart zumindest keiner so gesprochen. In den 80ern. Das macht aber schon echt Spaß. James Fargo hat hier Regie geführt. Und Musik teilweise von Jack White. Und zwar der Jack White.
Der Jack White, der Musikproduzent?
Richtig.
Aber heißt das, du hast die Filme nicht im Originalton gesehen?
Das ist korrekt.
Oh, dass du das mitmachst, ist aber schon...
Das mache ich jeden Monat beim Bujo auch mit.
Ah ja, stimmt.
Ja, und hier mache ich das auch mit. Es war ein super Double Feature, was so hätte laufen können beim Bali. Es hat einfach Spaß gemacht, wirklich. Also das war total super. Filme, die man mit Leuten gucken sollte und einfach eine gute Zeit haben. Fantastisch, kann ich nur empfehlen.
Aber hast du denn auch bemerkt, was hier der weibliche Sheriff, mit wem sie verheiratet ist?
Ist die verheiratet in dem Film?
Ja, die ist verheiratet, aber ihr Mann sieht man nicht. Und man sieht einmal ihren Schreibtisch.
Doch. Ja, mit Dirty Harry. Ja,
mit
stimmt.
Clint, genau, richtig.
Also ich weiß nicht, ob das ihr Mann sein soll. Sie hat auf jeden Fall einen Clint Eastwood, aber das ist Dirty Harry, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Ein Foto aus Dirty Harry hat sie auf ihrem Schreibtisch stehen. Ja. Musste da auch kurz an dich denken. Ja, ah ja, und Michael Berryman hat eine Nebenrolle als wilder Kettensägenmörderer.
Was auch sonst, ne?
Mörder. Ja, der sich dann aber mit der Freundin von Didi irgendwie, also er ist hinter ihr her und dann geht seine Kettensäge nicht mehr und sie hilft ihm dann die Kettensäge wieder zusammenzubauen. Könnte man auch so ein bisschen als Metapher sehen auf, bei mir klappt es nicht mehr so und sie hilft ihm dann, dass es wieder klappt und so und irgendwie verstehen sie sich ganz gut daraufhin wieder. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Es ist eine Komödie, es nimmt sich auch null ernst. Ja. Macht Spaß.
Ja, ich habe mir ja tatsächlich bei Vinegar Syndrome genau diesen Film geholt.
Ja, und? Wie findest du den?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, sonst hätte ich jetzt ja mitgesprochen.
Das ist natürlich schlecht jetzt.
Ja, wusste ich ja nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn ausgepackt und reingeschoben.
Mm-hmm. That's what he said.
Genau, und she auch. Aber hast du mir jetzt schmackhaft gemacht. Liegt jetzt hier auch schon ein bisschen und ist angestaubt. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Film, über den Christoph N. Kerlebach nicht sprechen wollte, weil er dann noch mehr abgehatet hätte. Ich kann auch zum gewissen Teil verstehen, wieso. Und ich muss sagen, er hat leider auch schon ein relativ schönes Fazit uns mitgegeben, das ihr ja vorhin gehört habt. Im Vorfeld hatten wir uns ja auch schon kurz drüber unterhalten und ich muss sagen, er hat da ein paar Dingen schon die wirklichen Schwächen dieses Films erkannt. Die Rede ist von A Dead for a Dollar.
I'd buy Dead for a Dollar.
Genau, von Walter Hill. Und bei dem Herrn muss ich halt auch sagen, ich kenne von seinen neueren Filmen, also ne, von ab den 2000ern, kenne ich tatsächlich nur den Supernova. Und den haben wir ja schon mal besprochen.
Ja, der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe, war Shootout mit Sylvester Stallone.
Ah, okay. Ja, den habe ich nämlich tatsächlich nicht gesehen. Und das ist jetzt ja auch schon über 10 Jahre her. Ich mag Walter Hill ja seit kurzem bewusst und war sehr gespannt, was er denn im Western-Genre anstellt, weil er in dem Genre ja auch schon Erfahrung gesammelt hat. Zumindest 2-mal Long Riders und mehr oder weniger mit ausgelöscht Extreme Prejustice. Über Long Riders haben wir nicht gesprochen. Über ausgelöscht, meine ich, haben wir gesprochen. Ich meine, das wäre nämlich mal ein Patreon-Wunsch gewesen.
Buh, weiß ich gar nicht.
Nick Nolte, Powers Booth.
Du hast darüber gesprochen, ich habe nicht über den gesprochen.
Okay, gut, dann habe ich darüber gesprochen.
Drehbuch von John Milius.
Ja, genau. Hatte ich ja auch relativ warme Worte und ansonsten natürlich ne, Warriors und 48 Stunden, Red Heat.
Die habe ich alle besprochen.
Ja, genau. Und über Trespass haben wir jüngst erst in einem Patreon-Zusatz-Podcast gesprochen. Da lohnt sich auf jeden Fall, ein Patreon-Abo bei uns abzuschließen. Denn diesen Podcast haben wir all unseren Patronen zur Verfügung gestellt.
Exklusiv.
Natürlich. Und mit Patronen geht es natürlich in Dead for a Dollar auch weiter. Denn er hat sich wieder am Western versucht. Während er ja davor eigentlich eher ja so Richtung Action gegangen ist. Hier hat er sich 2 ganz große Namen reingeholt. Also mehr oder weniger Christoph Waltz und William Dafoe. Die im Film aber nicht ganz so viel miteinander zu tun haben. Über beide wird quasi jeweils einen Handlungsstrang erzählt, die dann unweigerlich am Schluss aufeinandertreffen. Wir haben hier einen Kopfgeldjäger, den Max Borland, der von Christoph Waltz gespielt wird. Der wird von einem Grundgutsbesitzer beauftragt, für ordentlich Schotter, seine Frau, seine Gattin, aus den Händen eines Entführers zu befreien, der sie nach Mexiko verschleppt hat. Der Entführer ist ein Schwarzer und stellt sich dann aber auch relativ schnell heraus, dass er diese Frau gar nicht entführt hat, sondern dass diese Frau freiwillig mit ihm gegangen ist, beziehungsweise mit ihm entbrannt ist. Ne? Also
durchgebrannt.
Genau, durchgebrannt, richtig, das war das richtige Wort. So, und auf der anderen Seite haben wir den Outlaw, den William Dafoe, der gerade im Gefängnis sitzt, freikommt und ja, quasi sein restliches Leben irgendwie dann doch ein bisschen weniger verbrecherisch beenden möchte. Also jetzt nicht Selbstmord, ne, sondern halt ein friedliches Leben führen. Aber er hat allerdings mit einer der Figuren hier, das sage ich jetzt nicht mit welcher, noch eine Rechnung offen. Und dadurch kommt es durch bestimmte Umstände dazu, dass die halt aufeinandertreffen. Ja, ich habe mir gedacht, Western, bin ich mit groß geworden, ist immer etwas, was ich mir gerne anschaue. Dann hast du noch 2 große Schauspieler. Ich hatte den Entführer in Anführungsstrichen noch nicht erwähnt. Den kennt man, glaube ich, nicht. Warren Burke. Sagt ihr das was?
Nö, jetzt so spontan nicht. Ne.
Ja, okay, mir hat das nämlich auch nichts gesagt. Die Frau Rachel Brosnahan habe ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen, weiß jetzt aber auch nicht woher. Also das heißt, der Nebencast ist dann jetzt nicht so prominent besetzt, aber bei zwei so großen Kalibern erwartet man dann natürlich schon ein wenig auch Schauspielkino. Dadurch, dass die zwei nicht aufeinandertreffen, ist das aber auch sehr limitiert in dem, was wir hier zu Gesicht bekommen. Und ansonsten muss ich sagen, ist das auch ein sehr, sehr zäher Western. Er hat eigentlich nur Längen, also ne, ähnlich wie das so ist, wenn du dich in der Wüste bewegst, ne, so kommt dir das vor. Du hast Durst nach was auch immer und du findest einfach keine Quelle. Es ist sehr inspiriert, was hier erzählt wird. Ne. Letztlich geht es natürlich dann auch schon so ein bisschen um die alten Werte und vor allem halt auch um das Thema Rassismus. Wird allerdings hier auch in keiner Weise gut ausgespielt. Dazu kommt dann natürlich noch Emanzipation. Ne, weil die Frau sich ja sozusagen ihrem Mann als nicht gehörig hier zeigt, ne, und dann auch noch gerade mit einem Schwarzen halt durchbrennt. Und wir warten halt auf das ein oder andere Duell. Wir kriegen auch ein, zwei, vor allem aber auch etwas unfaire Duelle, in denen dann halt auch mal schnell jemand wirklich hinterrücks mehr oder weniger erschossen wird. Aber auch so ein großes Duell bleibt halt letztlich irgendwie aus. Ein sehr dürftiges Ende. Sperrige Laufzeit von sogar unter 2 Stunden fühlt sich allerdings deutlich länger an. Und die Optik wurde auch schon angesprochen. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich so, was mich am meisten stört. Das ist auch das, was da aktuell, also was mir immer mehr auffällt, wenn du dich im World Wide Web und vor allem halt in den sozialen Medien bewegst, dieses, vor allem bei Instagram, dieses Filtern. Ne? Also über alles einen Filter legen, sodass du dann halt alles komplett entfremdet hast. Und das ist hier wirklich der Fall. Die haben hier einen, ja, so gelb-grünlich matten Filter drüber gelegt. So ein bisschen Sepia-mäßig.
Ist das nicht das, was auch immer, wenn amerikanische Filme in Mexiko spielen, ist direkt so ein gelber, ja, Filter drüber, gelb-orange?
Ja, aber der sieht nochmal so hässlicher aus als sonst.
Okay.
Noch hässlicher. Einfach nicht schön. Und es ist eine Schande in gewisser Form von Walter Hill sowas zu sehen. Also ich übertreibe jetzt vielleicht so insgesamt schon, aber der Film hat eigentlich wirklich nichts zu bieten. Ein, zwei Aufeinandertreffen von Waltz und Dafoe, die man in, was Minuten angeht, an einer Hand abzählen kann, fand ich sehr schwach, weil großer Fokus natürlich auf den beiden Geflüchteten liegt, ne? Aber das ist halt völlig uninteressant, was da erzählt wird, besonders für halt für einen Western und die Themen, die er dann halt in gewisser Form halt anzusprechen versucht, es geht irgendwie alles unter in einer so uninspirierten Handlung. Es war einfach wirklich mal eine Verschwendung, was seinen Film angeht. Ich fand ja Supernova auch schon nicht so geil,
nee,
aber der hatte deutlich mehr zu bieten.
Also, you wouldn't buy that for a dollar.
I would not, and I have not, because seit 3-4 Wochen läuft er bei Amazon Prime, beziehungsweise ist er bei Amazon Prime inkludiert.
Oh, das ist doch noch ein recht aktueller Film aus dem Jahr 2022.
Ja, genau. Aber halt erst vor kurzem nicht mehr zusätzlich zu zahlen. Deshalb habe ich mir den mal angeschaut und gehofft, dass er was wird. Bin ich leider enttäuscht worden. Das heißt, wir sollten vielleicht schnell weiter zum Patreon-Pick gehen.
Es sind sogar 2 an der Zahl, denn vergangene Woche hatten wir, wie bereits angesprochen, und wir hoffen natürlich, dass ihr alle, die gehört habt, die Episode, und dass ihr genauso viel Spaß dabei hattet, wie wir beim Aufnehmen, nämlich die 200. Cinephile-Episode, und da haben wir keinen Patreon-Pick besprochen, deswegen heute 2 an der Zahl, und die Zeit ist ja schon fortgeschritten, der Feierabend kommt immer näher. Deswegen besprechen wir Trespass eben in einem anderen Podcast, exklusiv für die Patrons. Den hatten wir uns noch vorgenommen und auch noch ein paar andere Filme. Ja, der Jörgi, ja, der Jute Jörgi, der hat sich 2 Filme gewünscht. Und der hatte sich nicht zusammen gewünscht, sondern man darf immer nur einen pro Monat. Und er hat sich wirklich in 2 Monaten, er hat sich einmal Flash Gordon und dann Flash Gordon 2 gewünscht.
Genau.
Und ich meine Flash Gordon, nicht Flash Gordon.
Genau, mit E geschrieben.
Ja, wir sprechen von der Sexklamotte, von der Parodie auf Flash Gordon. Flash Gordon habe ich ja schon mal den Film aus den 80ern besprochen, den von 1980, ist ja, glaube ich, ne?
Ja.
Es gibt auch einen aus den 70ern, es gibt einen aus den 30ern, es basiert ja auf dem Comic.
Das ist keine Parodie von dem von 1980.
Nee, wie soll das gehen? Der erste Flash Gordon ist von 1974.
Das hat ein bisschen gedauert.
Wie soll das funktionieren?
Gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Hat Howard Ziem hat sich dann gedacht, mit ein paar Leuten, wir machen mal so eine Sexklamotte. Die waren ja auch sehr beliebt, so in den 60er, 70ern, und parodieren mal so ein bisschen Flash Gordon. Also das Comic, beziehungsweise den Film, der eben auch dann im gleichen Jahr rauskam. Das haben sie auch getan. worum geht's? Geht um Flash Gordon, der gegen den Wang kämpft. Und überall sind Titten und Pimmel zu sehen.
Bitte?
Also die Erde ist bedroht, weil der Planet Porno einen Sexstrahl auf die Erde schickt.
Der alle impotent macht.
Ja, und das geht natürlich nicht. Und Flash Gordon ist halt sehr potent und wehrt sich dann dagegen und kämpft gegen den Wang. Was natürlich, ne, Leute, die Englisch sprechen, wissen Bescheid. Ein anderes Wort für Penis.
I've got to ask you about the penis mightier.
Ja, Peter. Was meinst du?
Ich meine großartig.
Ja?
Ja, schon. Also es sind ja zwei Filme, die wir besprechen. Ne? Der erste.
Ja, wir sprechen erstmal über den aus 1974.
Genau, da bin ich sehr erstaunt, wie viel Pornografie man in einen nicht pornografischen Film packen kann.
Ja, es ist nämlich kein Porno. Aber trotzdem hat er, glaube ich, eine FSK 18, ne? Obwohl keine Penetration gezeigt wird.
Genau.
Aber es gibt schon viele nackte Menschen.
Genau. Also man sieht halt schon vornehmlich natürlich weibliche Geschlechtsorgane, also Brüste halt natürlich. Aber ansonsten, man sieht halt vor allem auch keine Penetration. Man sieht gewisser Form Sex, man sieht Penetration, aber in anderer Form. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade kein direktes Beispiel, aber ne, wenn wir uns einen Zug durch einen Tunnel vorstellen, so in der Richtung. Aber ja, dann, du hast halt überall sexuelle Bezüge, ne? Dr. Jerk-Off.
Das ist sowieso, ich weiß nicht, wie die das also hinbekommen konnten, die ganze Zeit, das Wort fällt sehr oft. Also der Name Jerk-Off fällt hier sehr häufig. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, ohne zu lachen die ganze Zeit.
Ach so.
Das ist halt irgendwann auch so absurd. Also irgendwann ist es lustig, irgendwann denke ich so, boah, es nervt jetzt. Und irgendwann fand ich es wieder lustig.
Vielleicht haben sie es nachsynchronisiert.
Kann sein.
Oder?
Ja. Man weiß es nicht.
Ich finde, der Planet-Pornoführer, ne, der Kaiser Wang, der sieht so bisschen aus wie Mephisto und der Endgegner von Big Trouble in Little China.
Ja, es so in der ist so Richtung. An Genghis Khan angelehnt und so, ne? Also so sieht ja auch der Bösewicht aus Flash Gordon einfach aus, ne?
Ja, stimmt. Ja, das, wie gesagt, ich bin mir gar nicht, ich glaube, ich habe Flash Gordon nicht gesehen. Also ich habe jetzt, glaube ich, die Sexparodie zuerst gesehen.
So, so.
Ich finde den sehr, sehr unterhaltsam. Es ist natürlich kein anspruchsvoller Film. Es ist kein geiler Film, aber es ist ein sehr inspirierender Film.
Ja, es ist ein Film zum Lachen, nicht zum Wichsen.
Also ja, ja, sowieso.
Klar so sagen. Ja,
natürlich.
Also es ist ja eine Parodie, er ist ja auch lustig gemeint. Das sehen wir auch an der Texttafel ganz am Anfang, wo die ganz ausführlich sagen, so von wegen so, wir respektieren das Material, auf dem das hier basiert, ne? Und es ist eine Hommage, es ist eine Parodie. Wir meinen, wollen nichts dadurch, also es ist nicht böse gemeint quasi, ne? Wir sind Fans, ja.
Ja, aber, ne, du hast coole Stop-Motion-Technik.
Ja, in der Tat. Das ist mir auch aufgefallen.
Wir haben großartige Soundeffekte.
Ja.
Wir haben auch popkulturelle Anspielungen, nicht nur an, also weil es ja darauf basiert, Flash Gordon, sondern halt auch Superman, ne, weil der Flash Gordon schon so ein Gewand hat in der Richtung. Wir haben Robin Hood, weil einer, der auf Planet Porno lebenden, sag ich jetzt mal, Rebellen, der trägt so ein, ja, Robin Hood-Kostüm mehr oder weniger.
Robin Foot quasi.
Ja, wir haben King Kong vor allem auch dann nachgestellt mit der weißen Frau. Das war nicht einer der Riesenpenisse, sondern auch so ein Riesenmonster, aber der hatte, glaube ich, auch noch irgendeinen. Nee, da war es die Sprache, beziehungsweise der war sehr bedrohlich so vom Äußeren, hat aber langsam und sehr beruhigt gesprochen. War auf jeden Fall sehr weird. Sollte aber so ein bisschen an King Kong das Monster halt erinnern. Wir haben schöne Miniaturen, wir haben coole Einfälle. Es ist geil, wenn diese Sexstrahlen eingesetzt werden, wobei ich da auch ein bisschen das Problem hatte, nicht ganz zu verstehen, weil auf der einen Seite, am Anfang ist ja so, dass diese Sexstrahlen stimulierend wirken. Dann haben wir ja diese ganzen Orgien in dem Raumschiff und so weiter und so fort.
Ja.
Aber letztlich bedrohen ja diese Sexstrahlen die Menschheit Richtung, dass sie impotent werden. Aber wieso das auf einmal dann so umgeswitcht ist, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, die Handlung und die Motivation und so, seien mal dahingestellt. Ich glaube, darum geht es auch nicht. Man hat sich schon viel Mühe gegeben mit dem Setbau. Da ist viel Liebe zum Detail drin. Du hast schon die Stop-Motion-Technik angesprochen. Also es muss sagen, es ist jetzt kein hochbudgetierter Film. Da war nicht so viel Kohle zur Verfügung. Deswegen sieht das auch alles so
billig aus.
Ja, aber ist trotzdem mit Liebe zum Detail gemacht.
Ja.
Die haben auf sehr viele Details geachtet.
Genau.
Und überall dann nochmal so ein Penis hier hingebaut und da nochmal eine Titte und so weiter und so fort. Aber alles mit einem riesengroßen Augenzwinkern. Das ist schon lustig.
Auf jeden Fall.
Zu sagen, es ist auch 86 Minuten lang lustig, das ist die Frage. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwann so ein bisschen ermüdend, weil der Film auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen hysterisch ist.
Okay.
Laut, wird viel, ne. an viele Soundeffekte und so. Mhm. Ja, das ist dann manchmal schon ein bisschen viel. Mhm. Vor allem habe ich mir die im Double-Feature gegeben. Ich habe mir die wirklich hintereinander reingezogen. Das ist sehr, sehr viel.
Ja, das hat den Gesamteindruck dann, glaube ich, nämlich gemindert, weil der zweite selbst einen Tag dazwischen liegt. Ich glaube, ich habe einen Tag gewartet und mir dann den zweiten angeschaut und den fand ich dann schon wieder anstrengender.
Der ist aber aus meiner Sicht der bessere Film.
Ernsthaft?
Ja, der aus 1990, der sieht besser aus.
Ja.
Und der dreht halt nochmal durch. Also ist zwar auch mehr Silikon drin in dem Film, aber ich habe ja jetzt nicht so Probleme
damit. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ja dieses höher, schneller, weiter und die halt höher, schneller, größere Brüste, weil im ersten war es ja wirklich sehr natürlich, so wo es ja auch in der Pornoindustrie war. Und dann auf einmal hast du wirklich, und das ist ja durchgehend, alle Frauen haben auf einmal Silikonbrüste.
Ja, nicht alle, aber schon einige. Und gut, es ist halt, ne, 1974 versus 1990.
Ja, genau. Ja, ja.
Und dazwischen kam eben noch diese neue Verfilmung von Flash Gordon, 1980, glaube ich. Und ich sag mal so, der erste ist halt wirklich mehr so Sexklamotte. Ja. Ich finde das schon ganz witzig, aber es ist auf Dauer. Und der zweite hat auch so ein bisschen Abenteuer drin. Und da merkt man tatsächlich auch so ein bisschen Indiana Jones-Abfärbung, wenn er sich da so rumschwingt. Schwing. Ich meine, also, da sind so ein paar Abenteuerelemente drin. Da hat man gemerkt, dass da irgendwie so die 80er gerade vorbei waren, in denen halt eben, ne, so Indiana Jones, Juwel vom Nil und wie diese Filme alle heißen. Ja. Quartermain, also, ich war auch aus den 70ern. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen mehr Sci-Fi-Action-Abenteuer drin. Und der ist halt nochmal überdrehter. Und also gibt es ja auch dann zum Beispiel, wenn die da zu dem Dr. Jerk-Off kommen, dann die Klingel ist ein Brust, also ist eine Titte.
Das ist aber ein Spoiler, ne?
Wieso?
Dr. Jerk-Off ist doch ein Reveal am Schluss, oder? Oder ist Kaiser Wang der Reveal?
Sagen die das nicht von Anfang an? Aber der sieht doch auch aus wie der Jerk-Off.
Aber der schwarze Abt, ne, der Typ in schwarz gekleidet ist, wer war das? War das der Kaiser?
Ja, das kann sein. Der Wang.
Okay, gut.
Es vermischt sich dann auch alles irgendwann so ein bisschen.
Ja, genau. Ja.
aber es gibt dann so total abgefahrene Szenen wie dieses G-Spot-Café, wo alle Männer dann so zu Babys werden und an Brüsten nuckeln.
Das fand ich ein bisschen eklig.
Ja, es ist auch abgefahren einfach nur. Es ist so vollkommen durchgedreht und ich fand es aber irgendwie auch ein bisschen lustig.
Der Weg dahin war ja schon lustig, weil sie ja in dieser Hügellandschaft ankommen, wo ja halt jeder Hügel eine Brust ist.
Ja, genau.
Dann finden sie so einen Eingang, der quasi wie eine Vagina ist und dann werden sie von so einem Riesenpenis verfolgt, das dann diesen Eingang penetriert, ein Sekret abstößt und die schwimmen dann diesem Sekret da in so eine, ja, quasi Gebärmutter rein. Das fand ich, war dann alles dann doch schon so ein bisschen too much irgendwie.
Ja, aber die Effekte sind halt auch natürlich besser in dem aus dem Jahr 1990. Und weißt du, wer die Effekte gemacht hat?
KMB.
Nein, Rick Baker.
Der Musiker?
Was? Das ist Nick Barker, der Schlagzeuger von Dimmu Borgir. Nein, Rick Baker, der die American Werewolf in London gemacht hat, die Verwandlungsszene.
Ja, ja, aber ganz so geil sind sie nicht, aber trotzdem, das ist schon natürlich ein Sprung. Wir sind ja auch fast 20 Jahre später.
Ja, aber ist doch cool. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass er da die Effekte gemacht hat. Das habe ich im Abspann gesehen und habe gedacht so, oh ja, okay, krass.
Oh, ja. Respekt.
Habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
Ja.
Also mir hat der zweite auf jeden Fall besser gefallen.
Okay. Die Schande der Galaxis.
Genau, im Deutschen heißt er die Schande der Galaxis.
Stimmt, was auch ziemlicher Schwachsinn ist, weil der Originaltitel lässt sich doch viel besser verkaufen. Kosmische Cheerleader.
Ja, Flash Gordon meets the Cosmic Cheerleaders.
Genau.
Heißt er eigentlich.
Ja, stimmt, die hatten keine Silikonbrüste.
Ist halt auch von Howard Zim, ne? Also ist der gleiche Regisseur. Und auch hier gibt's schöne Stop-Motion-Effekte, die jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wesentlich besser sind als da 1974.
Ja.
Das ist krass. Also, das heißt, damit wollte ich nochmal hervorheben, wie gut die 1974 ist.
Ja, yeah, klar.
Also viel mehr kann ich da inhaltlich jetzt auch nicht zu sagen, außer dass man sich da auch wieder Mühe gegeben hat, da auch detaillierte Sets zu bauen und dass alle Beteiligten auch wissen, worum es da geht und dass das natürlich absoluter Quatsch ist.
Yeah.
Aber ja, ist halt lustig, ne? Ist eine Komödie.
Yeah.
Aber ich finde das FSK 18, das Rating finde ich halt vollkommen übertrieben.
Ja, das verstehen Kinder ja eigentlich auch nicht.
Ja, ich sage ja nicht, dass der für Kinder freigegeben werden sollte. Aber so ab 16 kann man den schon machen, finde ich. Also so ein paar Brüste sehen ist ja jetzt auch nicht so schlimm und auch diese sexuellen Anspielungen, also ich bitte dich, das ist doch ab 16 vollkommen in Ordnung, finde ich.
Ich danke dir.
Und ich habe mir die beiden Filme gekauft, vor kurzem auf der Börse hier in Köln, in so DVD-Edition, in so einer Doppelbox.
Geil.
Von Marketingfilmen sind die. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie verdammt hässlich dieses alte Marketing-Logo ist. Aber nicht nur das Logo, sondern auch das Intro. Das ist so...
Dieses Blaue.
Ja, ja, es ist so schlecht gemacht, so schlecht animiert. Also es kommt ja, wenn man die DVD einlegt, dann kommt da so ein Intro und das sieht so verdammt scheiße aus, muss ich eigentlich mal sagen. Nichts gegen das Label und so, ne? Die DVDs sind cool, sind auch ein bisschen Extras dabei und so. Mucke natürlich cool, hätte man auch sagen können. Und ja, war spaßig, sich die mal wieder reinzuziehen. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich, glaube ich, nur den zweiten kannte und den ersten gar nicht.
Ich bin nicht so ein versauter Drecksbub, dass ich mir sowas jemals angucken würde. Es sei denn, man bezahlt mich dafür.
Ja, bist nicht so einer. Ja, und der Jörgi bezahlt uns gerne dafür, dass wir uns halt so einen Quatsch auch mal angucken.
Ja, auf jeden Fall. Der ist der Garant für Quatsch. Aber mir fällt gerade auf, als ich meine Notizen nochmal mir angeschaut habe, das mit den Impotenzstrahlen ist im zweiten. Das passiert gar nicht im ersten. Im ersten ist es wirklich, glaube ich, nur, dass sie da sexuell
stimuliert werden und
sich,
dann nichts mehr weiteres machen können, außer Bumsen, ne? Ja, stimmt. Okay, aber das ist halt die Sache, wenn man sich die beiden hintereinander anguckt oder auch jetzt nicht so einen zeitlichen Abstand dazwischen, man schmeißt viel durcheinander, weil es auch ähnlich ist, ne? Klar, sind natürlich andere Schauspieler, die jetzt so Flash Gordon und so weiter spielen, aber ja, ich frage mich halt immer, ne, der zweite, der geht ja schon auch so 100 Minuten ein bisschen drüber. Ja. Ich denke, okay, ist ja noch mal mehr als die 86 Minuten des ersten Teils. Ne? Also es hätte auch alles ein bisschen kürzer sein können.
Sehr gerne sogar.
Ne, weil es ist schon lustig. Ich fände es eher lustig als so ein Saturday Night Live Sketch oder als Kurzfilm vielleicht, weil die Gags, die, wie soll ich sagen, die lutschen sich sehr schnell aus. sind sehr schnell ausgelutscht. Ja. Die geilen einen nicht so auf die ganze Zeit.
Also der Kampf gegen Impotenz ist ja nicht erfolgreich gewesen.
Ja. So. Ja, ist vielleicht ein bisschen ist lang geraten. That's what she said. Also ich würde sagen, es ist schwierig, sowas zu empfehlen. Also man muss schon irgendwie auf sowas stehen, auf so Sexkomödien, Sexklamotten, Sexparodien oder sexy Parodien, weil so viel Sex in dem Sinne ist es ja nicht. Es ist einfach nur so angesext und erotisiert alles sexualisiert. Ja, da muss man genau wissen, worauf man sich einlässt. Ich könnte jetzt auch nicht in jeder Stimmung gucken.
Hört. Der Erdenhengst hat gesprochen.
Ja. Würde aber eher den zweiten Teil empfehlen. Fand ich irgendwie ein bisschen unterhaltsamer.
Okay. Ja, die Stierleder waren auch ganz unterhaltsam. Und da fand ich auch schon lustig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie nur im Kontext der aktuellen oder nicht der aktuellen, aber der modernen Bestrebungen, was Casting angeht, halt mir aufgefallen ist. Aber die sind halt auch irgendwie so, ne, du hast eine blonde Weiße, du hast eine Schwarze und eine Asiatin. Also diverser kannst du das fast schon nicht, also zumindest auf der weiblichen Ebene casten.
Von allem etwas, da kannst du viele Leute ansprechen, das ist auch super.
Ja, uns hat er ja, also zumindest in gewisser Form angesprochen. Ich war jetzt auch nicht erotisiert danach, aber teils belustigt. Es ist jetzt nicht in meiner Sammlung gelandet, aber ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was ich mir nochmal angucken möchte. Wenn ich dann zum Beispiel so an die Kackmenschen denke.
Ja.
Ne? Ja, aber es sind lustige Einfälle, die wir hier teilweise zu sehen kriegen. Aber ich gebe dir auch recht, so was die Länge angeht. Manchmal liegt auch die Würze in der Kürze. Mhm. Umso hätte man das gut und gern auch was runter reduzieren können, aber ich meine, wir hätten auch so wie heutzutage 2,5 Stunden da kriegen können. Von daher, glaube ich, sind wir nochmal mit einem glimpflichen Auge davon gekommen.
Das Einzige, was schöner ist, wenn es länger ist, sind unsere Podcast-Episoden natürlich und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt und noch mehr Videos zu Gesicht bekommen wollt, schließt ein Patreon-Abo ab, da sind wir sehr dankbar. Heute sind wir vor allem sehr dankbar dem Christoph N. Kellerbach, dass der so ganz spontan 3 Stunden Zeit hatte, um über Indiana Jones zu sprechen. Peter hat das entsprechend gekürzt. Ne, wunderbar. Also das war eine spontane Aktion, fand ich sehr cool. Und dir danke ich auch wie immer, Peter, fürs Schneiden, fürs Dasein, fürs über Filme quatschen. Vielen Dank an die Filmfresse-Familie, an die Patrons. Viel Spaß und bis zum nächsten.
Über Filme quatschen ist aber was anderes. Ne? Da hast du jetzt an den Alessandro gedacht.
Ah.
Über Filme reden, darüber lässt sich reden.
Ah.
Aber ja, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an den Christoph und natürlich auch danke an dich. Danke an alle, die zugehört haben. Dann bleibt eigentlich nur als letztes noch zu sagen, nachdem ihr das Patreon-Abo abgeschlossen habt, dieses Video geliked habt, uns gefolgt seid, dass am Sonntag natürlich wieder ein ganz fantastisches Video-Review auf euch warten wird. Wie immer ab High Noon werdet ihr diese Woche mit einem weiteren Top 10 Video zu den besten Horrorfilmen der 70er Jahre belohnt. Das heißt, früh aufstehen. Nee, 12 Uhr am Sonntag ist jetzt nicht früh, auch wenn man nicht arbeiten muss. Aber trotzdem, da geben wir jetzt vielleicht nicht unbedingt nur Tipps, ne? Aber so der ein oder andere Film, den ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt, kommt darin vor. Wir haben uns auch diesmal wieder einen Gag erlaubt und haben einen Film rausgelassen. Mal schauen, ob ihr den findet. Ja, wer ihn findet, kann ihn gerne behalten. In diesem Sinne hoffe ich, jede Woche einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle bis zur nächsten Episode.